Ja, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite möchte ich euch herzlich grüßen zu diesem Gottesdienst und ich sehe es als großes Privileg an, auch die erste Predigt halten zu dürfen nach dieser langen Abstinenzzeit, wo wir uns ja nicht in Präsenz versammeln durften. Und es ist auch für mich schön, auch meine erste Predigt vor einem Publikum halten zu dürfen und in die Gesichter unserer Gemeindeglieder zu schauen zu können. Ich möchte mit euch heute den Einstieg in den Brief von Paulus an die Kolosser machen. Nun, wie uns bekannt ist, aus der Schulzeit oder auch so, hat ja ein Brief bestimmte Elemente und Bestandteile. Wir wissen, dass er aus einem Einleitungsteil besteht, in dem meistens die Person, die angeschrieben wird, begrüßt wird. Dann haben wir die Schilderung des Hauptanliegens in dem Hauptteil und wir haben einen abschließenden Gruß- oder Segenswunsch. Und auch die Briefe des Paulus folgen dieser Struktur. Und ein besonderes Stilmittel, was Paulus immer wieder besonders in seinem Einleitungsteil benutzt, ist ein Gebet. In 9 von 10 Briefen, die er an Gemeinden schreibt, ist ein Gebet beinhaltet. Nun, dieses Gebet besteht größtenteils immer aus einem Dank oder einem Lobpreis, den Paulus an Gott richtet. Hin und wieder gibt es aber auch in diesen Gebeten den Bestandteil einer Bitte, eines speziellen Gebetes für die Gemeinde, das Paulus auch an Gott richtet. Und auch der Kolosserbrief hat dieses Gebet, das aus diesen beiden Bestandteilen besteht. Und wir wollen uns heute in der heutigen Predigt dem ersten Bestandteil des Dankes widmen und schauen, was Bestandteil dieses Dankes ist und was wir als Gläubige auch der heutigen Zeit aus diesem Gebet nehmen können. Und hiermit auch ein Spoiler schon für die nächste Predigt. Dort wird es dann darum gehen, wofür dann Paulus konkret bittet. Nun eine kurze Hinführung zum Kolosserbrief, bevor wir uns mit dem heutigen Predigttext beschäftigen wollen. Paulus hat diesen Brief aus seiner Gefangenschaft in Rom geschrieben, ziemlich zum Ende seines Lebens. Er hat die Gemeinde in Kolossa nicht gegründet und auch auf seinen Missionsreisen nicht besucht. Wir wissen aber aus dem Kolosserbrief, dass Epaphras derjenige war, der diese Gemeinde gegründet hat und es wird angenommen, dass Epaphras sich durch eine der Missionsreisen von Paulus bekehrt hat, dann nach Kolossa gegangen ist und diese Gemeinde gegründet hat. Nun, Auslöser dieses Briefes ist ein Bericht des Epaphras an Paulus. Er macht sich auf, diesen langen Weg von Kolossa über 1000 Kilometer hin nach Rom zu reisen, um Paulus von diesem Zustand und von dieser Gemeinde zu berichten. Nun, und er gibt ein allgemein sehr gutes Zeugnis von der Gemeinde ab. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 5, dass Paulus sich darüber freut, dass sie eine gewisse Ordnung und auch eine Festigkeit im Glauben haben. Und auch der heutige Predigttext wird sich diese widmen, was für einen sehr guten Zustand diese Gemeinde tatsächlich hatte und was diese Gemeinde ausgemacht hat. Deshalb ist der Charakter des Briefes nicht primär in einer korrigierenden Art und Weise, nicht in einer ermahnenden Art und Weise, dass Missstände aufgegriffen werden und korrigiert werden müssen, wie wir es ja beispielsweise bei den Galatern oder auch bei den Korinthern kennen. Nein, dieser Brief ist wirklich sehr ermutigend geschrieben, aber auch in einer präventiven Art geschrieben, denn die Gemeinde wurde angegriffen. Und wir wissen, dass eine treue und gute Gemeinde, eine bibelbasierte Gemeinde, den Angriffen des Teufels nicht oder diese nicht vorenthalten sind. Und spätestens seit der Predigt von Stephanus Anfang Februar aus der Offenbarungsreihe gab es ja diesen Punkt, den er benannt hatte, das Volk Gottes oft verfolgt, aber immer beschützt. Und wir wissen, dass eine treue Gemeinde, wie gesagt, angegriffen wird. Nun, bei den Kolossern kam der Angriff tatsächlich sogar aus zwei verschiedenen Richtungen. Sie hatten zwei Fronten, die sie bekämpfen mussten und Paulus benennt sie auch. Der erste Angriff in Kolosser 2, Vers 8, da warnt er sie, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und den leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Nun, zur damaligen Zeit war dieses philosophische Gedankengut in der ganzen römisch-griechischen Kultur weit verbreitet. Und Paulus selbst war es ja, der dieses ziemlich gut kannte. Er diskutierte mit den Philosophen in Athen und wusste um die Gefahr, die diese Lehre auf die Gemeinde haben kann. Und letztlich betont er es, dass diese Lehren, menschengemachte Lehren sind, ein Betrug sind und von Christus wegweisend sind. Den zweiten Angriff beschreibt Paulus auch im zweiten Kapitel etwas ausführlicher. Und der kommt aus der Gegenseite. Wir können das mit einem Wort zusammenfassen, es kam aus der Seite der Gesetzlichkeit. Es gab bestimmte Richtungen, die sagten, ja, Jesus ist schön und gut, aber ihr müsst bestimmte Speisen und Trankopfer machen oder bestimmte Rituale durchführen, bestimmte Feiertage halten, euch selbst kasteien. Und Paulus betont das, das ist auch falsch. denn es ist ein Jesus-Plus-Evangelium. Und wir wissen, ein Jesus-Plus-Evangelium ist kein echtes, ist gar kein Evangelium. Und obwohl es zwei verschiedene Angriffsseiten ist, betont Paulus, es hat aber einen Charakter. Und er betont es einmal, die Philosophien sind gemäß den Überlieferungen der Menschen und die Gesetzlichkeiten, sie sind Gebote nach Weisung und Lehren der Menschen. Beide Irrlehren, also beide Angriffe, somit von Menschen gemacht, auf Menschen zentriert und damit nicht auf Christus fokussiert. Und Paulus gibt eine klare Verteidigungs- und eine Gegenangriffsstrategie vor. Er lenkt die Blicke immer wieder auf Jesus. Und die Person Jesus spielt in diesem ganzen Brief eine sehr entscheidende Rolle. Er zeigt auf, was für eine Realität sie in Jesus haben und wie sie durch Jesus diesen Angriffen entgegentreten können. Und auch in der heutigen Predigt werden wir sehen, was Jesus gerade ausmacht. Und er sagt es, Jesus steht sogar im Kontrast zu dem. Denn er sagt über die Philosophie, sie ist ja nicht christusgemäß. Und über diese ganzen Gesetzlichkeiten sagt er, sie sind nur ein Schatten der Dinge, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und der Blick auf ihn und die Erkenntnis durch ihn ist das zentrale Thema des Kolosserbriefes. Nun, zurückkommen zum heutigen Predigttext, wollen wir uns, wie gesagt, den Einleitungsteil dieses Briefes anschauen. Und wir wollen schauen, was wir als Gläubige der heutigen Zeit aus diesem Text entnehmen können. Und ich möchte jeden einladen, der die Bibel dabei hat, den Kolosserbrief aufzuschlagen. Und wir lesen die ersten Verse nach den Einleitungsworten des Paulus. Kolosser 1, die Verse 3 bis 8. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus, von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Soweit der Predigttext. Ich habe aus diesem Predigttext 5 Erkennungsmerkmale eines gesunden und echten Glaubens herauskristallisiert, den die Kolosser aufwiesen. Nun, wenn wir diese Punkte gleich betrachten werden, dann werden wir feststellen, es sind keine Punkte, die nur besonders reifen, erfahrenen Christen oder sie betreffen. Es sind nicht Punkte, die du erst nach einer bestimmten Zeit im Glauben erreichen sollst und somit auf einer Karriereleiter ganz oben sind. Nein, wir werden sehen, es sind Punkte, die die Grundlagen unseres Glaubens ausmachen. Und wir müssen sogar so weit gehen, dass wir sagen, keines dieser Punkte darf fehlen, wenn wir von einem echten und gesunden Glauben reden. Und wir können nicht sagen, ich habe den einen Punkt nicht, aber dafür bin ich überproportional ausgereift in einem anderen Punkt. So nach dem Motto, wie wir es vielleicht aus der Schulzeit kennen, ja, die 5 in Englisch, die können wir vielleicht mit einer 2 in Mathe wieder ausgleichen und dann kommen wir auf einen ungefähr guten Durchschnitt. Nein, in geistlicher Hinsicht, und das macht die Bibel ganz klar, gibt es diese Kompensierung nicht. Alle diese Punkte haben eine gleiche Relevanz. Es kann sein, dass wir in einem oder in den anderen Punkten vielleicht bestimmte Defizite aufweisen. Und da will uns die Bibel ermutigen, an diesen Punkten zu arbeiten und Gottes Hilfe, diese auch zu verbessern. Aber dass einer dieser Punkte gänzlich fehlt, das darf im Leben eines Christen nicht vorkommen. Nun, lass uns die Punkte anschauen, die Paulus hier zentral in seinem Gebet aufnimmt und wofür er Gott dankt. Und den ersten Punkt habe ich benannt, echter und gesunder Glaube ist an die Person Jesus Christus geknüpft. Wir lesen das in Vers 4, dass er dankt, wir danken, da wir gehört haben, von eurem Glauben an Christus Jesus. Nun, das griechische Wort, was Paulus hier für Glauben benutzt, impliziert diesen Gedanken des Vertrauens, einer Treue, einer Zuverlässigkeit, einem Überzeugtsein und Echtsein. Es hat deshalb eine besondere Relevanz, weil wir in unserem heutigen Sprachgebrauch dieses Wort ja auch benutzen, aber nicht unbedingt diesen Inhalt damit ausdrücken wollen. Also wir benutzen den Begriff, ohne eine absolute Gewissheit dahinter zu haben. Als Beispiel können wir sagen, ich glaube, die und die Person wird morgen gegen 5 Uhr am Bahnhof ankommen. Oder ich glaube, es sollte um 17 Uhr losgehen. Es ist das gleiche Wort, aber noch immer beinhaltet dieses Wort vielleicht gekoppelte Zweifel oder Unsicherheiten. Aber wenn die Bibel von Glauben spricht, von echtem Glauben, dann so, wie wir es heute schon von Harry aus der Definition von Hebräer 11, Vers 1 gehört haben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und feste Zuversicht und Überzeugung sind die zentralen Bestandteile. Nun aber, Paulus dankt nicht primär, dass sie diese Art des Glaubens haben. Viele Menschen haben heutzutage einen Glauben, der sehr überzeugend ist. Der Inhalt des Glaubens ist aber da ziemlich unterschiedlich. Sie glauben an bestimmte politische Systeme, an bestimmte Weltanschauungen, an bestimmte gesellschaftliche Aspekte. Aber was Paulus verdeutlicht ist, aus biblischer Perspektive ist echter und gesunder Glaube immer an die Person Jesus Christus oder an Gott geknüpft. Und ich möchte dies einmal mit einigen Bibelstellen belegen. Johannes 3, Vers 16, der zentrale oder der goldene Vers, wie man ja sagt, der Bibel, beinhaltet schon diesen Aspekt, da wo geschrieben wird, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Einige Verse später im gleichen Kapitel, Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und auch in der Apostelgeschichte 16, auf die Frage des Kerkermeisters, den er Paulus und Silas oder fragt, was soll ich jetzt tun, sagen sie ihnen und geben ihnen diese Antwort, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Und in Römer 10, Vers 11 zitiert Paulus bereits eine Stelle aus Jesaja und macht damit klar, selbst das Alte Testament hat schon diese Ausrichtung des Glaubens gehabt, in der geschrieben steht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustande werden. Nun, warum spielt die Person Jesus Christus eine so zentrale Rolle für den Glauben? Und der Kolosserbrief selbst wird hier in den folgenden Kapiteln eine entscheidende Antwort geben. Und ich möchte da einmal kurz vorausgreifen und das einmal darstellen. Insgesamt 26 Mal wird der Name Jesus in diesen 4 Kapiteln des Kolosserbriefes erwähnt. Zahlreiche Personalpronomen wie er hier gar nicht mitgezählt. 17 Mal haben wir die Formulierung in den ersten 3 Kapiteln aus durch ihn, mit ihm oder in ihm. Und durch sie werden 3 entscheidende Aspekte ausgedrückt. Erstens wird die Autorität Jesus dargestellt. Paulus geht ein und sagt, in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. In ihm ist alles erschaffen worden. Er ist Gott, er ist der Schöpfer. Die zweite Realität der Gläubigen, die in Christus da herrscht, beschreibt Paulus folgendermaßen. Durch ihn hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Durch ihn wurde dem Menschen Frieden gegeben. Durch ihn hat er euch Christen lebendig gemacht. Das war die Realität für die Gläubigen in Christus. Und eine dritte Abhängigkeit von Jesus macht Paulus auch im Kolosser deutlich, auch die Heiligung geschieht nur durch ihn. Und er sagt es in Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun Christus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Und was immer ihr tut in Worte der Werk, Kolosser 3, 17, das tut in dem Namen des Herrn und dank Gott dem Vater durch ihn. Und alle Aussagen zielen auf diesen einen entscheidenden Aspekt hin. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Und nur Jesus und sonst keiner. Und gerade für die Christen der damaligen Zeit war das ja, wenn wir blicken auf ihre Vergangenheit blicken, ein zentraler oder ein sehr neuer Bestandteil des Glaubens. Die Kultur war ja, wie man das heute ausdrückt, von diesem Polytheismus, also von der Vielgötterei geprägt. Eine Beziehung zu nur einem Gott war gar nicht denkbar und schon gar nicht aus dieser Exklusivität heraus, dass nur der eine Gott gilt. Und das ist, was diese Gemeinde geprägt hat. Sie haben den Glauben an diesen einen Gott gehabt. Nun, auch heute stößt dieser Gedanke des nur einen wahren Gottes auf große Gegenkritik. Und da möchte ich das Ganze einmal an einem Beispiel verdeutlichen. Unter der Überschrift Toleranz, die unmögliche Inschrift, veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung am 22. Mai einen kritischen Artikel zur Restaurierung einer Schlosskuppel in Berlin. Nun, die Kritik galt nicht der Restaurierung an sich. Es war auch nicht eine Kritik an den damit entstandenen Kosten, sondern es galt der Kritik der Restaurierung oder der bestimmten Bestandteile. Diese Restaurierung beinhaltete nämlich, dass über der neu errichteten Kuppel ein Kreuz aufgebracht wurde und eine alte Inschrift wieder auch mit restauriert wurde. Diese Inschrift hatte König Wilhelm IV. Mitte des 19. Jahrhunderts auf diese Kuppel schreiben lassen. Und ich möchte diese Inschrift einmal vorlesen. Es ist kein anderer Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesus zu Ehren des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Nun, diese alleinstellende Position Jesu und die Tatsache, dass sich vor ihm alle Knie derer einmal beugen sollen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, sie stoß auf große Gegenklick. Denn das war nicht damit vereinbar, nicht mit dem menschlichen Bild des aus dem Humanismus und aufgeklärten und in der multireligiösen Gesellschaft lebenden Menschen zu vereinbaren. Und dementsprechend äußerte sich die Kritik des Autors in den nächsten Zeilen und er drückt es so aus, Zitat, warum, wenn schon das Kreuz wieder aufgerichtet werden soll, entschied man sich auch noch für die goldfarbene Inschrift? Hätte ein lasurblauer Streifen nicht gereicht? Nun prangt diese Aufforderung, im Namen Jesu die Knie zu beugen, über dem Haupteingang in das Humboldt-Forum, das seiner Selbstbeschreibung zufolge ein Ort des Austauschs, der Vielstimmigkeit und globalen Diversität werden will. Und auch der Berliner Bürgermeister und Kultussenator Klaus Lederer äußerte sich ziemlich kritisch und der Tagesspiegel zitierte ihn am 29. Mai, also kurz darauf, auch nochmal mit folgenden Worten. Kreuz und Inschrift auf der Kuppel sind eine Überschrift über dem Humboldt-Forum, das ich als falsches Signal empfinde. Das Kreuz ist ein eindeutig religiöses Zeichen, seine Inhalte klar definiert. Seine Alleinstellung durchkreuzt nahezu alles, was wir mit dem Humboldt-Forum wollen. Zeigen, wie mehrdeutig, vielfältig, verschlungener, breiter und tiefer unsere Wurzeln tatsächlich sind. Ganz im Sinne der Namenspaten, ganz im Sinne von Humanismus und Aufklärung und der Gleichwertigkeit aller Menschen und Kulturen. Nun, man merkt, dieser Alleinstellungscharakter Jesus ist etwas, was den Leuten heutzutage nicht passt. Nur mit einer Aussage hatte der Bürgermeister tatsächlich recht. Die Inhalte des Kreuzes sind klar definiert. Und die Inschrift bezeugt diesen Inhalt, nur Jesus und sonst keiner. Und das war der erste Punkt, der diese Gemeinde in Kolossa, diese Gläubigen, ausgemacht hat. Sie glaubten an Jesus Christus. Nun, wir kommen zum zweiten Punkt, den Paulus auch in seinem Dank aufnimmt. Er dankt nicht nur für den Glauben an Jesus, sondern er dankt dafür auch für die resultierende Nächstenliebe. Also echter und gesunder Glaube resultiert in Nächstenliebe. Und davon beschreibt er das in diesen Versen gleich zweimal. In Vers 4, wir danken und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und auch in Vers 8 nochmal, und von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Nun, auch dieser Punkt ist ein sehr breit gefasstes Thema in der Bibel, aber ich möchte einige zentrale oder entscheidende Punkte einmal kurz erwähnen und zeigen, warum auch dieser Punkt ein absolutes Muss oder so wie wir es heute schön ausdrücken, obligatorisch für einen echten und gesunden Glauben ist. Wenn wir das biblische Bild aus Glauben und Liebe gesamtheitlich zusammen betrachten, sehen wir immer einen Zusammenhang, der wie folgt auftritt. Die ausgeführte Liebe gilt als Verifizierung echten Glaubens. Dazu möchte ich auch einmal eine Stelle lesen aus Galater 5, Vers 6, wo Paulus das genau zusammenbringt, auf die Diskussion, was ist denn jetzt entscheidend vor Christus? Ist es beschnitten sein? Ist es nicht beschnitten sein? Ist es eine jüdische Herkunft oder nicht? Und Paulus drückt es wie folgt aus, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und die neue Genfer Übersetzung übersetzt den Teil sogar, die Liebe oder der Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Nun, und auch in Galater 5, Vers 22 sehen wir, dass Paulus das beschreibt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Liebe wird als erste Frucht dargestellt und wir wissen, dass Früchte im biblischen Sinne immer als ein Echtheitskriterium gesehen werden. Johannes 15 beschreibt es ja deutlich, dass Jesus sagt, wenn ihr Frucht bringt, dann seid ihr echt. Und auch die ganzen Johannesbriefe sind voll von dieser Thematik dominiert. Und Johannes geht sogar so weit, dass er darstellt, wenn eine Nächstenliebe fehlt, dann kann sogar der ganze Glaube in Zweifel gestellt werden. Er drückt es sehr drastisch aus und sagt, wenn du sagst, ich liebe Gott, aber du liebst deinen Nächsten nicht oder hasst deinen Bruder, so kann Gott gar nicht in dir sein und du bist noch immer in der Finsternis. Und Jesus selbst weiß, der die Nächstenliebe an einen sehr hohen Stellenwert gestellt hat oder ihr sehr hohen Stellenwert verlieh. Johannes 13 lesen wir, die Verse 34, 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie auch ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nun, aus beiden Perspektiven wird eines deutlich. Einerseits ist es die Verifizierung unseres Glaubens. An der Nächstenliebe können wir erkennen, was unseren Glauben ausmacht. Aber andererseits ist es auch die Liebe, die uns oder ein Erkennungsmerkmal für Außenstehende. Nun, was das für uns heute bedeutet, die Nächstenliebe, ist, denke ich mal, zumindest allen in der Theorie klar. Uns kommt der Vers vielleicht aus Markus in Erinnerung, diesen Auftrag Jesus, Markus 12, 31, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und schon in 3. Mose, da zitiert ja Jesus diesen Vers raus, galt dieses Gebot und es hat bis heute an seiner Gültigkeit nicht verloren. Doch mit Christus haben wir jetzt ein Muster bzw. einen Referenzpunkt, an dem wir unsere Nächstenliebe messen können. Wir haben es ja gerade gelesen, dass Jesus befiehlt, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Nun, diese Messlatte ist, denke ich, zumindest aus meiner Perspektive in unerreichbarer Höhe. Aber nichtsdestotrotz gilt dieses Gebot und wir sollen den Nächsten lieben. Und John MacArthur, ein amerikanischer Theologe, äußerte zu diesem Punkt einen treffenden Vergleich aus der Physik und ich möchte das auch einmal als Zitat vorlesen. Die gleiche magnetische Kraft in Christus, die Sünder an ihn heranzieht, wirkt auch in der Anziehung aller Sünder zueinander. Und ich hoffe, dass uns als Gläubigen diese Tatsache bewusst ist. Und zumindest von mir kann ich sagen, und ich hoffe, dass da jeder einstimmen kann, ich bin ein begnadigter und von Jesus unendlich geliebter Sünder. Und ich bin es schuldig, meinen Nächsten mit Liebe entgegenzutreten. Und auch in 1. Johannes 4, Vers 11 drückt er das genauso aus, Johannes, und er sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Die Kolosser wiesen diese Liebe auf und ich hoffe auch, dass in deinem und in meinem Leben und auch uns als Gemeinde diese Nächstenliebe vorhanden ist. Denn es ist ein Erkennungsmerkmal der Welt, an dem sie uns erkennen kann. Nun, nach dem Glauben an Jesus und der Liebe zu den Nächsten kommen wir zum 3. Punkt, der diese Gemeinde oder den echten und gesunden Glauben ausmacht. Echter und gesunder Glaube beruht auf die himmlische Hoffnung. Und davon haben wir in Vers 5 gelesen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Nun, zu diesem Punkt möchte ich dir einmal heute persönlich eine Frage stellen. Was assoziierst oder bringst du in Verbindung mit dem Begriff himmlische Hoffnung? Ist es für dich nur ein Punkt, der zeitlich gesehen in einer gewissen Entfernung liegt? Oder hat der Begriff oder das Konzept von dem Himmel bereits jetzt schon eine Relevanz für dein Leben und eine Relevanz für dein Hier und Jetzt? Nun, ich hoffe, dass Letzteres der Fall ist und ich möchte dir es auch einmal und uns heute aus der biblischen Perspektive zeigen, warum himmlische Hoffnung bereits heute eine zentrale Rolle für uns in der Gegenwart ausmacht. Das Wort, das Paulus hier für aufbewahren nimmt, er sagt es ja, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, bedeutet auch etwas bestimmt sein oder reserviert sein oder eine eintreffende Erwartung beschreibend. Das gleiche Wort beispielsweise lesen wir in Hebräer Kapitel 9, 27 aus diesem Vers, denn es ist einmal dem Menschen bestimmt zu sterben und damit dann das Gericht. Es drückt also aus, es ist etwas Unausweichliches, etwas auf jeden Fall Stattfindendes und Kommendes. Und genauso beschreibt halt die Bibel auch die himmlische Hoffnung. Und auch Petrus greift diesen Punkt auf und sagt, wir sind wiedergeboren, 1. Petrus 1, Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Der Himmel ist also Tatsache und er kommt. Aber ein zentraler Aspekt, der gerade auch hier im Kolosserbrief von Paulus ganz deutlich dargestellt ist, diese Hoffnung hat einen Einfluss auf mein jetziges Leben. Wenn wir den Vers 5 nochmal im Gesamtzusammenhang oder den Vers 4 und 5 lesen, dann leitet Paulus ja diesen Punkt der Hoffnung mit dieser Präposition wegen oder wie wir hier im Text gelesen haben, man könnte auch sagen, aufgrund ein. Und dieses Wort bezieht sich auf die Nächstenliebe. Er drückt also aus, ihr habt Nächstenliebe aufgrund oder wegen eurer himmlischen Hoffnung. Und somit sehen wir dieses Zusammenspiel zwischen einer Realität, die in der Ferne stattfinden wird, und dem praktischen Ausleben der damit verbundenen Tatsachen der Realität. Und auch Hebräer geht auf diesen Aspekt ein und beschreibt es mit einem Bild des Ankers. Der Schreiber in Hebräerbrief 6, Vers 19 drückt es so aus, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Nun, ein Anker ohne ein Verbindungsseil zu demjenigen, der den Anker auswirft oder zum Boot, ist nicht im Sinne des Erfinders. Wenn wir einen Anker einfach so über Bord werfen, werden wir es vielleicht einerseits das letzte Mal getan haben, aber andererseits verfehlen wir damit auch die komplette Funktion des Ankers. Nein, ein Anker ist immer mit einer Schnur verbunden. Und das wird in Hebräer deutlich. Wir Christen sind im Himmel verankert und diese Verbindung besteht. Und nun, wie sich das im Prinzip oder dieses Konzept auf ein Leben, in einem Leben äußert, sehen wir am Beispiel von Mose. Mose war ein Beispiel dafür, wie sich eine himmlische Hoffnung oder die Perspektive der Zukunft auf die Gegenwart ausgewirkt hat. Als Neffe des Pharaos standen ihm rosige Zukünften in Ausschein. An Luxus hat es ihm nicht gemangelt und wir wissen, dass er mit allen Reichtümern Ägyptens gesegnet war bzw. auf die Zugriff hatte. Aber was lesen wir von Mose, wie er die Situation betrachtete? In Hebräer 11 unter den Glaubenshelden findet er auch dort eine Nennung. Und wir lesen das in Hebräer 11, die Verse 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Er war nicht daran interessiert, aus seinem jetzigen Leben das Maximale aus menschlicher Perspektive herauszuholen. Nein, er war sich bewusst, dass seine Gegenwart eine Realität oder eine Auswirkung auf die Zukunft hat. Und er war bereit, seine Gegenwart für die Zukunft zu opfern. Und einen entscheidenden Teil des letzten Verses habe ich nicht mitgelesen, denn dieser beschreibt seine Motivation oder den Beweggrund. Dort lesen wir, denn er sah die Belohnung an. Und das bedeutet es, wenn die himmlische Hoffnung für uns heute eine Realität hat. Christen leben heute nicht in dem Bewusstsein, hier aus der Erde das Maximale an Genuss und Reichtum und Vergnügen rauszuholen. Nein, sie leben in dem Bewusstsein, hier das Maximale zu investieren, um es einmal in dem Himmel zurückzubekommen. Die Welt wird mit dem Slogan, kaufe jetzt, zahle später. Die Bibel und Jesus sagen, zahle jetzt und wenn es sein muss, auch vielleicht mit deinem Leben, aber bekomme es später einmal im Himmel. Und nun, das kann ich sagen, ich glaube, die Zinsen, die Gott auf diesen Betrag zahlen wird, sind unermesslich. Wir werden es nicht vorstellen können, was Gott uns alles einmal als Belohnung ausschütten wird. Nun, nach diesen drei Punkten, also den Glauben an Christus, der Nächstenliebe, die daraus resultiert und der Hoffnung, die darauf beruht, kommen wir zum vierten und vorletzten Punkt. Nachdem diesem Trio, das ist ja uns bekannt schon aus 1. Korinther 13, Glaube, Liebe, Hoffnung, ist ein entscheidender Punkt. Echter und gesunder Glauben geht aus dem Evangelium oder dem Wort Gottes hervor. Davon haben wir gelesen in Vers 5. Paulus dankt, dass sie gehört haben, von der ihr zuvor gehört habt, also von der Hoffnung, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch. Nun auch, dieser Punkt ist ein sehr relevanter Punkt für den Glauben, dass die Hoffnung und die Liebe und der Glaube aus dem Wort Gottes hervorgehen. Nun, zur damaligen Zeit wurde dieses Wort Gottes in größtenteils noch in verbaler Form weitergegeben. Einzelne Briefe und je nachdem, welche Quellen man hinzuzieht, wurden auch zu der Zeit die ersten Evangelien geschrieben. Aber die Art der Weitergabe ist nicht der entscheidende Punkt. Ob es jetzt mündlich damals war oder schriftlich, entscheidend war der Inhalt der Botschaft. Und dieser Inhalt war das Evangelium. Und das Evangelium beinhaltet diese zwei Aspekte. Es beinhaltet die gute Nachricht oder es bedeutet ja an sich gute Nachricht und ist ja an sich erstmal deshalb positiv konnotiert. Nun aber das Evangelium hat auch eine schlechte Nachricht drin. Die schlechte Nachricht für uns Menschen. Wir sind sündig, wir sind schuldig, wir sind verloren. Wir haben keine Chance vor Gott zu bestehen. Wir sind komplett schuldig im Sinne der Anklage und haben den Tod verdient. Die gute Nachricht ist aber, Jesus hat für diese Schuld schon bezahlt. Die Schuld wurde beglichen, er hat sein Blut dafür vergossen, dass wir Errettung haben dürfen. Und nun lädt Jesus jeden ein, der in ihn glaubt, diese Rechtfertigung für die Ewigkeit zu bekommen. Das sind beide Seiten der Medaille des Evangeliums. Und Paulus dankt dafür, dass diese Botschaft die Kolosser erreicht hat und dass das ihren Glauben ausgemacht hat. Und es ist die absolute Wahrheit. Und Paulus zeigt auch später in Römer nochmal den Zusammenhang zwischen dem Glauben und dem Wort Gottes. da er sagt in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber, sie entstammt immer dem Wort Gottes. Nun, und das ist ein entscheidender und sehr zentraler Punkt. Unser Glaube basiert auf einer Wahrheit, die aus der Bibel kommt. Und dass es die absolute Wahrheit ist, konnten die Kolosser an einem Punkt selber darstellen. Und Paulus benennt ihn auch. Und er sagt es ja, also das Wort der Wahrheit, das Evangelium ist zu euch gekommen. Und in Vers 6, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, wie auch in euch. Nun, wer, wenn nicht wir Gläubige, können heute bezeugen, was für eine Veränderung das Evangelium in unserem Leben genommen hat. Ein jeder, denke ich mal, in diesem Raum, der gläubig ist, kann bezeugen, was ich früher war und was ich heute bin. Was das Evangelium für eine Kraft und für eine Frucht in meinem Leben gewirkt hat zu einer Veränderung. Und damit, und Paulus benennt es auch, einen entscheidenden Punkt, die Wahrheit des Evangeliums ist das Persönlichste, was du und ich annehmen können. Das ist etwas, was ich und Gott oder was mich mit Gott in Verbindung bringt, aber es ist auch gleichzeitig die Botschaft, die die ganze Welt erreichen kann. Und er sagt es ja es zur damaligen Zeit, es bringt Frucht in der ganzen Welt. Und egal aus welchem Land, welcher Sprache, welcher Nationalität er kommt, das Evangelium ist die Botschaft, die alle Menschen erreichen kann. Und Gottes Wort ist diese einzige Wahrheit, die unabhängig von Kultur, Sprache, Nationalität Menschen verändern kann. Und in der Offenbarung lesen wir ja davon, dass das irgendwann mal auch Realität wird, wo beschrieben wird, dass Menschen aus allen Nationen, aus allen Ländern, Sprachen und Völkern vor dem Thron Gottes stehen werden und ihn anbeten werden, weil er sie mit seinem Blut erkauft hat. Und das ist die Realität des Wortes Gottes. Und echter Glauben basiert auf dem Evangelium und dem Wort Gottes. Und den letzten Punkt, den Paulus hier in seiner Dankesrede zusammenfasst, geht auf die Gnade Gottes aus. Und echter Glaube und gesunder Glauben basiert auf dem Prinzip der Gnade. Ich lese nochmal den Vers 6 im Gesamtzusammenhang. Das zu euch gekommen ist, also das Wort der Wahrheit, wie es ja auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt oder verstanden habt. Nun, lass mich zum Schluss diesen einen Punkt noch beleuchten. Echter Glaube basiert auf dem Prinzip der Gnade. Und ist uns bewusst, dass dieses Gnadenprinzip das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens ist? Keine andere Religion weist diesen Punkt auf. In allen anderen Religionen steht der Mensch im Mittelpunkt beziehungsweise in der Schuld, in der Pflicht, etwas zu tun, um den jeweiligen Gott oder die jeweiligen Gottheiten zu beeindrucken oder etwas abzuleisten, um als Gegensatz von ihnen etwas zu bekommen. Allein der christliche Glauben ist das, der dieses Prinzip der Gnade oder durch dieses Prinzip der Gnade definiert wird. Und dieses Prinzip der Gnade sagt aus, ich kann nichts zu meiner Errettung hinzufügen. Es ist allein Gottes Werk. Ich kann wirklich gar nichts tun, um Gott irgendwie zu beeindrucken. Nein, es ist seine Gnade, die mich erlöst. Und dieses Prinzip gilt seit Tag 1 nach dem Sündenfall, als Errettung überhaupt notwendig war. Und seit jeher hat Gott Menschen aufgrund ihres Glaubens und durch seine Gnade errettet. Nun, und die biblische Definition von Gnade oder eine biblische Definition von Gnade schließt per se Werke aus. Paulus sagt es oder drückt es in Römer 11, Vers 6 aus, wenn das nun aber aus Gnaden geschah, und da geht er auf die Erwählung des Volkes Israel oder auf die Erwählung der Gläubigen an sich ein, wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, sonst wäre Gnade ja nicht Gnade. Und Gnade bedeutet, dass wir von Gott etwas empfangen, was wir nicht verdient haben, oder dass wir eben etwas nicht empfangen, was wir verdient haben. Und die ganze Bibel ist von dieser Thematik durchzogen und ich denke, wir könnten Jahrhunderte, wenn nicht sogar 1000 Verse noch hinzuziehen, die das verdeutlichen. Echter Glaube basiert auf dem Prinzip der Gnade. Und beim Nachdenken und Vorbereitung dieses Punktes wurde mir das nochmal sehr bewusst. Ich bin wirklich davon ergriffen worden, was es bedeutet, dass jemand für dich alles gemacht hat. Und mir ist ein Lied in Erinnerung gekommen aus dem 19., Anfang 20. Jahrhunderts, ein altes Lied, mit dem ich auch die Predigt abschließen möchte. Dort schreibt der Liederdichter das Folgendes: Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Einst war ich arm und in Sünden verstrickt, dem Gott der Gnade so sehr ferngerückt. Doch Jesus kam und ergriff meine Hand, ich bin einer, den die Gnade fand. Nicht meine Tränen je haben's gemacht, nur sein Erbarmen hat alles vollbracht. Sünden vergiftet, einst abgewandt, bin ich einer, den die Gnade fand. Lass mich's dir sagen mit strahlendem Blick, mein Herz fließt über vor Freude und Glück. Noch einmal rufe ich's laut übers Land, ich bin einer, den die Gnade fand. Nun, und am Schluss dieser Predigt möchte ich noch einmal zum Anfang des Textes kommen. Als Paulus diesen Bericht von Epaphras hörte, hat er diesen Brief nicht geschrieben, um eine Lobeshymne an die Kolosser zu richten. Es war kein Schulterklopfen und nach dem Motto, wow, ihr habt echt starken Glauben, das, was ihr macht, ist wirklich toll, das, was ihr bewirkt habt, ist der Wahnsinn. Nein, Paulus dankt Gott für diesen Glauben. Und das ist auch sehr entscheidend. Gott ist es, der den Glauben wirkt. Jesus ist es, der, wie in Hebräer 12, Vers 2 beschrieben wird, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und in ihm ist alles verbunden. Ihm gebührt die Ehre. Und dazu möchte ich auch gleich im Gebet aufrufen, dass wir Gott dafür danken. Und ich möchte dir einfach als Zuhörer und auch uns als Gemeinde das mitteilen. Was ist, wenn einer über dein Leben oder jemand über unsere Gemeinde einen solchen Bericht verfassen würde? Ich hoffe, dass er über dein Leben, über mein Leben, über unsere Gemeinde zu einem gleichen Punkt kommt, wenn ihn jemand fragen würde, was macht seinen Glauben aus? Ich hoffe, dass dein Glaube, dass mein Glaube, unser Glaube ausmacht, dass wir an die Person Jesus Christus glauben, dass unser Glaube in Nächstenliebe resultiert, auf einer himmlischen Hoffnung basiert, dass er aus dem Wort Gottes hervorgeht und auf dem Prinzip der Gnade hervorgeht. Und dafür möchten wir danken und dazu möchte ich uns einladen, aufzustehen und Gott dafür zu danken.